schon gelesen habe. Aber er hat etwas mit der Barmherzigkeit und mit der Predigt zu tun, die ich euch heute halten möchte. Psalm 103 kennen auch ganz viele auswendig oder zumindest die ersten Sätze auswendig. Ein Psalm Davids: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Liebe Stadtmissionsgemeinde, liebe Zuhörer zu Hause im Netz an euren Computern, ich möchte heute nochmal das Thema der Jahreslosung aufgreifen. Andreas wird sie uns noch groß an die Wand werfen. Wir haben sie hier neben dem Kreuz in einem wunderschönen Bild, in einem sehr schönen Rahmen hängen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und deshalb habe ich nochmal Psalm 103 gelesen, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Und ich möchte heute einen Aspekt aufgreifen, nicht aus dem Lukas-Evangelium, sondern aus der Seligpreisung im Matthäus-Evangelium. Und ich habe nachgeschaut, ich habe 2012 eine Predigt über genau diese Seligpreisung gehalten, die ich allerdings heute nicht nochmal halte, aber ich habe sie damals die Bumerang-Predigt genannt. Weil in Matthäus 5, Vers 7 heißt es: Selig sind die Barmherzigen. Also angenommen, wir sind jetzt alle barmherzig. Und dann sagt Jesus, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Sie bekommen Barmherzigkeit zurück, wie so ein Bumerang. Ja? Selig sind die Barmherzigen, und was bekommen wir zurück? Barmherzigkeit. Und im Psalm 103, Vers 8 sagt schon im Alten Testament David: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und ich möchte heute einmal beginnen mit diesem alttestamentlichen Gott, der ja bei uns oft so dieser Rachegott ist, den Gott, den wir nicht verstehen, oder den unbarmherzigen Gott. Wenn wir aber Psalm 103 einmal lesen, dann erfahren wir unglaublich viel über die Barmherzigkeit Gottes. Wie handelt denn der Vater in seiner Barmherzigkeit? Und wenn wir an die Jahreslosung denken, dann ist es ja aus der Lehreinheit Jesu, also aus der Bergpredigt, aus der Feldrede. Das heißt, es soll eine Lehreinheit sein, wir sollen etwas lernen. Und was sollten denn die Jünger und die Schriftgelehrten, die Priester und die Pharisäer überhaupt lernen? Und deshalb nimmt Jesus das Thema der Barmherzigkeit auf, weil die Pharisäer und Schriftgelehrten sich natürlich im Alten Testament besonders gut auskannten. Und im Psalm 103 wird uns ganz deutlich gesagt, wer dieser Vater im Himmel ist und wie er handelt. Im Vers 2 heißt es, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Schau doch mal zurück auf euer Leben. Wie viel Gutes ist in unserem Leben schon passiert? Und wir sollen das nicht vergessen? Oder im Vers 3, der dir alle deine Sünde vergibt, das wird von dem alttestamentlichen Vater gesagt. Der dir deine Sünde vergibt. Oder auch im Vers 3, der deine Gebrechen heilt. Natürlich gibt es auch unter uns Menschen, die nicht geheilt sind und nicht geheilt werden. Und doch können wir sagen im Nachhinein, wie oft haben wir schon das Wunder der Heilung erlebt. Oder der dein Leben vom Verderben erlöst. Wir dürfen hier existieren als erlöste Menschen. Oder der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir bekommen eine Krone aufgesetzt aus lauter Gnade und vollkommener Barmherzigkeit. Das tut der Vater im Himmel. Das machen nicht wir. Dann heißt es weiter, der deinen Mund wieder fröhlich macht. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hierher gekommen bist oder wie es dir heute Morgen geht. Ich habe mich sehr gefreut, im Losungsbüchlein heute zu diesem Sonntag, den 17. Januar, dichtet Arno Pötzsch eine wunderschöne Strophe. Fang an den Tag mit Freude, schau froh ins frühe Licht. Gott zeigt der Welt auch heute gar freundlich sein Gesicht. Ich finde das herrlich mit dem Schnee draußen. Das ist die Freundlichkeit Gottes. Ja. Gott zeigt uns freundlich sein Gesicht. Er schenkt sich alle Morgen, schafft alles immer neu und alles ruht geborgen in seiner Lieb und Treu. Wenn der Tag so anfängt, kann doch nur Freude kommen. Anders geht's doch gar nicht. Der deinen Mund wieder fröhlich macht. Das ist die Barmherzigkeit und der Wille des Vaters. Oder es heißt weiter im Psalm 103, der dir Recht und Gerechtigkeit schafft. Das müssen wir nicht machen. Er schafft uns Recht und Gerechtigkeit. Oder ich zitiere weiter, er wird nicht für immer hadern und nicht für immer zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden. Stellt euch das mal vor, wenn Gott so handeln würde, nach meiner Schuld. Und er vergibt uns nicht nach unserer Missetat. Er vergilt uns nicht nach unserer Missetat, sondern Vers 11, er lässt seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Er lässt unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Liebe Zuhörer, ihr Lieben hier im Saal, das ist die Barmherzigkeitstheologie des Alten Testamentes. Diesen Psalm hat man im Tempel rezitiert, auswendig gesungen. Man hat ihn auswendig zitiert und leider inwendig nicht kapiert. Dieser Psalm passt wie die Faust aufs Auge zu einem neutestamentlichen Text, über den ich auch letzte Woche etwas gesagt habe, zu dem neutestamentlichen Text aus Lukas 15, die Geschichte mit dem verlorenen Sohn. Das ist die Parallele zu Lukas 15. Wie handelt denn der Vater in Lukas 15 mit seinen Söhnen? Und lest euch doch nochmal Psalm 103 dazu durch. Es ist keine gelernte Barmherzigkeit des Vaters in Lukas 15. Es ist in Lukas 15 auch kein Opfer der Gnade. Ach, ich bin mal schnell mit dir gnädig. Es ist kein Opfer der Gnade, sondern es ist eine Selbstopferung des Vaters. Alles, was mein ist, ist auch dein. Damit meint er nicht 50% oder 80%. Alles. Ihr Lieben, das ist Barmherzigkeit. Psalm 103 und Lukas 15 gehören ganz eng zusammen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. Und ich habe mich in der Vorbereitung mal gefragt, was hat denn der Vater in Lukas 15 empfangen? Also, wir sehen den Vater ja immer, er hat gegeben, er hat sein Gut gegeben. Ja? Aber was hat denn der Vater empfangen? Er empfängt Leben zurück. Sein Kind. Die Barmherzigkeit hat sich gelohnt. Die Selbstopferung hat sich gelohnt. In Lukas 15 heißt es, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und wisst ihr was? Was ist die Folge der Barmherzigkeit? Da fingen sie an, fröhlich zu sein. Das kriegt der Vater zurück. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. Wir kriegen etwas zurück. Und das ist das Ergebnis der Barmherzigkeit. Der Vater hätte ja auch sagen können, gib mir mein Gut zurück. Ich will meine Knete wieder haben. Nein, der Vater will nicht sein Gut, sondern er will sein Kind. Das ist der alttestamentliche Vater. Das ist Gott in seiner Barmherzigkeit. Er will dich und mich und dafür hat er seinen Sohn gegeben. Und ihr Lieben, der zweite Sohn, der ältere Sohn, der bei uns in der Regel so ganz gut abschneidet, dem sagt der Vater einen Satz der Barmherzigkeit. Alles, übrigens auch alles, alles, was mein ist, ist auch dein. Ich habe mich auch für dich geopfert. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ihr Lieben, diese Jahreslosung 2020-21, das ist für mich eine totale Herausforderung. Für die Priester im Neuen Testament, für den Levit, für den Gesetzeslehrer, für die Zuhörer der damaligen Zeit, die ganze Jüngerschaft. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und ihr Lieben, in der Vorbereitung zu dieser Predigt ist mir ganz neu aufgefallen, dass Jesus einen Satz im Neuen Testament mehrfach zitiert. Und dieser Satz kann auch auf uns zutreffen. Der kann auch uns etwas zu sagen haben. Jesus zitiert einen Satz aus dem Alten Testament, aus Hosea 6, Vers 6. Und dieser Satz heißt, ich will eure Opfer nicht, sondern eure Barmherzigkeit. Und ich könnte euch jetzt vorlesen, Matthäus 12, Vers 6, da sagt Jesus, ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Oder in Matthäus 9, da heißt es, geht aber hin und lernt, was das sei. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu führen und nicht die Gerechten. Und ein drittes Mal zitiert Jesus das Gleiche im Markus-Evangelium, Markus 12. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüte, von ganzer Seele und von allen Kräften und lieben seinen Nächsten wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und alle Opfer. Weder die Propheten im Alten Testament noch die Schriftgelehrten und Pharisäer und auch die Jünger teilweise nicht haben gelernt und erkannt, was Barmherzigkeit ist. Wenn ihr heute Zeit habt, lest euch doch mal das Kapitel 6 im Propheten Hosea durch. Das ist ein Gerichtswort und da geht es um die Untreue der Propheten. Und es wird aufgerufen zur Umkehr. Und in diesem Zusammenhang sagt Hosea, Gott will eure Opfer nicht, sondern er will eure Barmherzigkeit. Und wenn wir diesen ganzen neutestamentlichen Stellen einmal lesen, die ich euch eben vorgelesen habe, aus dem Matthäus-Evangelium und dem Markus-Evangelium, dann steht dieser Satz, ich will eure Opfer nicht, sondern die Barmherzigkeit, dann steht das immer im Zusammenhang, in dem Jesus geprüft wird. Die Schriftgelehrten wollen ihn aufs Kreuz legen. Und in welcher Frage wird er geprüft? In der entscheidenden Frage für die Gemeinde Jesu und fürs Reich Gottes, nämlich in der Frage, wer ist dein Nächster? Es geht nicht um irgendeine Frage, sondern es geht immer um die Nächstenliebe, um die Barmherzigkeit zu meinem Nächsten. Und Jesus beantwortet genau diese Frage mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Deshalb möchte ich heute mal die Frage stellen an uns. Vielleicht ruft Jesus uns ja heute auch zu, ob hier im Saal oder zu Hause, ich will dein Opfer nicht. Ich will deine Barmherzigkeit. Sollten wir vielleicht nicht auch umkehren von unserem ständigen Spenden denken? Ich sage jetzt nichts gegen die Kollekte oder gegen das Spenden. Aber wisst ihr, wir beruhigen unser Gewissen mit unseren 5 Euro, die wir hingeben oder mit den 20 Euro, die wir hingeben. Und uns ist doch im Grunde genommen ganz egal, was in Griechenland passiert oder was in Afrika gerade passiert. Hauptsache, wir haben bei irgendeiner Aktion mitgeholfen. Und das ist für uns Barmherzigkeit. Ich will eure Opfer nicht, sondern ich will eure Barmherzigkeit. Und ihr Lieben, vielleicht rüttelt uns das ja auch mal auf. Unser Gewissen spricht mit uns. Und vielleicht spricht unser Gewissen auch durch einen solchen Satz zu uns. Ich will dein Opfer nicht. Sondern fang endlich mal an, barmherzig zu werden. Und zwar nicht mit dir selbst. Ich habe letztes Mal darüber gesprochen, dass wir auch mit uns barmherzig sein. Nein, mit deinem Nächsten barmherzig sein. Und ihr Lieben, ich habe ja letzte Woche diesen Zettel raus euch auf die Stühle gelegt mit diesem Thema die sieben Werke der Barmherzigkeit. Ich möchte heute Morgen mal fragen, was ist denn daraus geworden? Habt ihr ihn mit heimgenommen? So in die Hosentasche rein. Aha, der Müller hat das mal verteilt und war ja ganz gut und lohnt sich auch vielleicht mal zu lesen. Aber was heißt das denn? Die sieben Werke der Barmherzigkeit. Du gehörst dazu. Ich höre dir zu. Ich rede gut über dich. Hat's denn in der letzten Woche überhaupt mal Klick gemacht? Zum Thema Barmherzigkeit? Und wie viele Predigten haben wir denn schon gehört über die Barmherzigkeit? Ich will das einfach mal als eine kleine Provokation so sagen. Egal welcher Prediger, wir können viele Zettel verteilen. Wir können noch viele Predigten halten. Aber es muss ja uns und unser Herz betreffen. Vielleicht ruft uns das Jesus ja heute auch zu. Beruhige nicht dein Gewissen, sondern fang endlich mal an, wirklich barmherzig zu werden. Und wenn wir jetzt das Bild sehen an der Wand, ein wunderbares Bild zur Jahreslosung. Es sind geöffnete Hände. Es sind zwei Paar geöffnete Hände. Es sind Kinderhände und Erwachsenenhände. Und in diesen Händen liegt ein Herz. Und wisst ihr, ihr kennt doch noch diesen Weichspüler. Manchmal braucht es einen neuen Weichspüler, damit unser Herz, das hart geworden ist, das verbittert geworden ist, das kalt geworden ist. Vielleicht braucht es manchmal diesen Weichspüler der Umkehr, der Erneuerung, der Buße, des Bekennens und des Aufeinanderzugehens, damit dieses Herz wieder weich wird und durchblutet werden kann. Aber welche Hände sehen wir denn? Es sind Herzenshände. In diesen Händen ruht ein Herz. Es kann deins, es kann ein Kinderherz sein, es können andere Herzen sein. Und diese Hände, sie tragen ein Herz von einer Hand zur anderen. Das ist Barmherzigkeit. Sie übergeben ihr Herz oder geben ihr Herz weiter. Ihr Lieben, ist euch da schon aufgefallen? Das Wort Barmherzigkeit, das sind drei Silben. Arm, also Barm, in der Mitte ist das Herz und der Keit. Das heißt, erbarmen mit deinem Herz für die Ewigkeit. So habe ich es mal interpretiert. Ihr Lieben, das Thema dieser Jahreslosung darf kein einmaliger Gottesdienst sein. Es ist ein ganz Jahresgottesdienst. Es soll und darf auch kein Begriff bleiben, die Barmherzigkeit. Sondern ein Herz ist durchblutet, es lebt vom Blut und von der Leidenschaft, weil es Leben schafft. Ich schließe mit einer kurzen Geschichte, die ich auch vor vielen Jahren euch schon mal vorgelesen habe, aus Jerusalem. Die Eltern eines von der israelischen Armee getöteten Palästinenserjungen haben der Transplantation seiner Organe an kranke Israelis zugestimmt. Zwei 12-jährigen jüdischen Kindern wurde das Herz, die Leber, eine Lunge und eine Niere des 9-jährigen Ali Mohammed Jawarish übertragen. Was war dem vorausgegangen? Der kleine Ali war in Bethlehem von einem Gummigeschoss israelischer Soldaten getroffen und getötet worden. Er wurde schwer verletzt ins Hadassah-Krankenhaus in West-Jerusalem eingeliefert, doch dort verweigerte man seine Aufnahme. Daraufhin wurde der kleine Ali zu einem Krankenhaus in Ost-Jerusalem transportiert. Seine Odyssee hat er leider nicht überlebt. Weil man ihm auch in Ramallah dann schlussendlich nicht mehr helfen konnte, kam er schließlich wieder zurück ins Hadassah-Krankenhaus. Wer so ein bisschen die Wege weiß, der weiß, was das heißt. Das sind 3-4 Stunden. Zu spät. Trotz alledem entschieden sich die Eltern nach seinem Tod für die Transplantation und Rettung der jüdischen Kinder. Was ist Barmherzigkeit? Das ist Barmherzigkeit. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit Amen.